der B29 passiert ein Autounfall. Eine Opel-Fahrerin kracht beim Überholen eines LKWs in die Leitplanke. Das Auto, das ist so stark beschädigt, dass die Fahrerin alleine nicht mehr freikommt. Sie ist gefangen zwischen Scherben, Airbag und zerquetschter Autotür. Sie kommt alleine nicht mehr frei. Aber sie hat Glück. Hinter ihr hält ein junger Mann und steigt aus. Er schaut sich kurz die Situation an, um sich einen Überblick zu verschaffen. Dann geht er einen Schritt auf die Frau zu und bleibt dann aber doch wieder stehen. Doch dann wieder fährt ihm ein Grinsen auf dem Gesicht. Jetzt geht er ganz zielstrebig auf die Frau zu und versucht, sie aus dem Auto zu befreien. Und während der Befreiungsaktion denkt er sich, morgen wird in der Zeitung stehen, junger Mann rettet ehrenhaft Frau aus Unfallfahrzeug. Die Intention des Mannes ist doch eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Er rettet die Frau und nebenher kann er sich selbst groß rausbringen. Das ist doch eigentlich genial. Das ist das, was wir Menschen wollen. Wir wollen der Größte, der Beste und der Tollste sein. Und wenn wir, so wie der Mann jetzt hier, so eine Chance dazu bekommen, warum die dann nicht nutzen? Er hilft der Frau und gleichzeitig ist er der Größte. Dass wir Menschen der Größte sein wollen, das ist kein Merkmal der Postmoderne. Das war schon immer in den Köpfen der Menschen verankert. Auch schon zu Jesu Zeiten war das immer in den Köpfen drin. Und so haben sich zum Beispiel auch die Jünger darüber gestritten, wer von ihnen der Größte ist. Dazu möchte ich Ihnen den Predigttext vorlesen. Steht in Markus 9, 33 bis 37. Sie kamen nach Kapernaum. Im Haus angelangt, fragte Jesus seine Jünger, worüber habt ihr euch unterwegs gestritten? Sie schwiegen, denn sie hatten sich gestritten, wer von ihnen wohl der Größte wäre. Da setzte Jesus sich hin, rief die 12 zu sich und sagte zu ihnen. Was Jesus ihnen sagt, das erfahren wir nachher. Die Jünger, die hatten sich also gestritten, wer von ihnen der Größte ist. Und als Jesus sie fragt, worüber sie gestritten hatten, da ist nur betretene Stille angesagt. Sie schämen sich dafür. Und ehrlich gesagt, ich kann mich ziemlich gut in die Jünger hineinversetzen. Ich stelle mir gerade von meinem inneren Auge vor, wie ich als kleine Johanna mit meinem Bruder streite. Und als meine Eltern davon mitbekommen und fragen, worüber habt ihr gestritten? Da gucken wir beide nur ganz betreten auf den Boden, schämen uns und sagen gar nichts mehr. Ich glaube, so müssen sich die Jünger gefühlt haben, als Jesus sich angesprochen hat, warum sie gestritten haben. Aber das Schöne ist, dass Jesus sich seinen Jüngern zuwendet. Er weiß ganz genau, worüber sie gestritten hatten. Und deshalb setzt er sich hin. Er nimmt sich Zeit für seine Jünger und er will auf diese Frage eingehen. Auf die Frage, wer ist denn jetzt der Größte? An der Stelle habe ich mich gefragt, was haben die Jünger eigentlich damals unter dem Größten verstanden? Den Jüngern ging es um den Führungsanspruch. Wer von ihnen hat am meisten Macht und Geltung? Und da Jesus auch schon zweimal sein Leiden und seine Auferstehung angekündigt hatte, war auch die Frage präsent, wer ist denn nach Jesu Tod der Größte? Wer hat da die meiste Macht? Die Frage nach dem Größten beschäftigte also die Jünger schon eine ganze Weile. Immer und immer wieder diskutierten sie darüber. Und diese Frage nach dem Größten, die ist doch auch heute noch präsent. Auch wir fragen doch immer wieder, wer wird vom Chef am meisten angesehen? Wer ist das Lieblingskind? Oder wenn wir jetzt mal ein paar Monate zurück in die Politik schauen, welche Partei hat am meisten Prozent? Wer hat die besten Chancen, Bundeskanzler zu werden? Das Fragen nach den Früchten. Das sind Fragen, die uns umtreiben. Und Jesus weiß ganz genau, wie uns diese Fragen unter den Nägeln brennen. Und deshalb möchte Jesus auch auf diese Frage eine Antwort geben. Und die Antwort, die hat es in sich. Jesus sagte zu ihnen: Wer der Erste sein will, der muss der Letzte von allen werden und allen anderen dienen. Und er winkte ein Kind heran, stellte es in ihre Mitte, nahm es in seine Arme und sagte zu ihnen: Wer in meinem Namen solch ein Kind aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt nicht nur mich auf, sondern gleichzeitig den, der mich gesandt hat. Jesus antwortet hier anders, als wir es vielleicht erwartet hätten. Ja, er geht auf die Frage des Größten ein, aber er geht darauf ein, indem er zu den Jüngern sagt, sie sollen der Letzte werden und sie sollen allen anderen dienen. Und um dieses Dienen soll es heute gehen. Warum sollen die Jünger dienen? Wie sollen sie dienen? Und wem überhaupt sollen sie dienen? Jesus gibt auf diese Fragen Antworten und die möchten wir uns jetzt näher anschauen. Warum sollen die Jünger dienen? Jesus fordert von seinen Jüngern, dass sie Letzte werden und allen anderen dienen sollen. Und wenn sie das tun, werden sie Erste sein. Ich habe mich gefragt, was bedeutet es denn zu dienen und an welchem Maßstab kann man sich denn da orientieren? Jesus selbst ist dieser Maßstab. Jesus selbst ist das beste Beispiel, wenn es um das Dienen geht. Jesus ist der Diener aller Menschen. Das haben wir vorhin auch schon in der Schriftlesung davon gehört, in Markus 10, Vers 45. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle hinzugeben. Der ganze Lebensvollzug Jesu ist purer Dienst. Er hat sein eigenes Leben für uns hingegeben. Er hat allen Menschen gedient. Er hat sogar seinen Jüngern die Füße gewaschen. Er hat sich erniedrigt, obwohl er selbst der Herr ist. Jesus hat sich also selbst zum Maßstab rechten Dienens gemacht. Und an diesem Maßstab sollen sich die Jünger ausrichten. Weil Jesus gedient hat, sollen auch sie dienen. Weil Jesus gedient hat, sollen auch wir dienen. Weil Jesus gedient hat, weil Jesus uns gedient hat, sind wir in der Lage, anderen zu dienen. Wir werden also von Jesus befähigt, anderen Menschen zu dienen. Und daran schließt sich jetzt die zweite Frage. Wie sollen wir dienen? Es gibt zwei unterschiedliche Weisen, wie wir unser Handeln bzw. unser Dienen gestalten können. Die erste Möglichkeit ist, wir machen uns Jesus als denjenigen bewusst, der Menschen dient, der mit Menschen Gemeinschaft hat und der geringe, verachtete Menschen annimmt. Jesus ist also so gesehen unser Vorbild. Aber was jetzt oft passiert, ist, dass wir aus einer Pflicht heraus handeln bzw. dienen. Weil wir Jesus als unser Vorbild sehen, ist es für uns eine Pflicht, auch so zu handeln. Aber das ist ein falscher Beweggrund. Jesus möchte nicht, dass wir aus einer Pflicht heraus dienen. Und deshalb gibt es eine zweite Möglichkeit. Wir dürfen Jesus, der für uns gestorben ist, als Gabe, als ein Geschenk annehmen. Das ist die Grundlage unseres Glaubens. Und wenn wir das glauben, dann handeln wir automatisch aus Liebe. Denn Glaube bewirkt Liebe. Heißt, ich diene dann nicht mehr aus einer Pflicht heraus, sondern eben aus Liebe. Und der Grundgedanke, der da dahinter steckt, ist, wer liebt, der tut selbstverständlich die Werke der Liebe. Und das bedeutet für unser Dienen, wir dienen, weil wir das aus einer selbstverständlichen Liebe heraus tun. Ich merke bei mir selber, wie das meine Sichtweise positiv verändert. Meine Einstellung hat sich dadurch verändert. Ich diene gerne anderen Menschen, weil mir das Freude bereitet, weil ich das aus einer Liebe heraus tue. Dazu ein kleines Beispiel von mir. Eine Freundin von mir ging es vor ein paar Tagen richtig schlecht. Und ich habe mir überlegt, was kann ich ihr jetzt Gutes tun? Dann habe ich auf einen kleinen Zettel einen Bibelvers geschrieben und den ihr gegeben. Und das habe ich aus einer Liebe heraus getan. Das habe ich nicht aus einer Pflicht heraus getan, dass ich gedacht habe, ja, ich muss das jetzt machen, weil Jesus hätte das bestimmt auch so getan. Nein, das war aus Liebe. Und vielleicht denken Sie sich jetzt, ja, das ist ja normal, dass meine Freundin was Gutes tun will und deshalb aus Liebe handelt. Aber was ich Ihnen bis jetzt vorenthalten habe, ist, dass ich mit dieser Freundin zu diesem Zeitpunkt im Streit war. Und dennoch habe ich aus Liebe gehandelt. Dennoch habe ich ihr diesen Bibelvers gegeben. Das Dienen aus Liebe, das soll also auch Streit überwinden. Nachdem wir uns jetzt angeschaut haben, warum und wie wir am besten dienen können, möchte ich mit Ihnen überlegen, wem sollen die Jünger denn dienen? Und dazu schauen wir den Bibeltext. Wem sollen die Jünger dienen? Jesus zeigt den Jüngern, wie das Dienen konkret aussieht. Jesus, der nimmt ein Kind und stellt es in die Mitte der Jünger. Und dann umarmt er dieses Kind. Scheint jetzt vielleicht erstmal verwirrend. Was will Jesus mit diesem Kind verdeutlichen? Kinder waren in der damaligen Zeit nicht angesehen. Sie waren unbedeutend. Und ja, sie wurden kaum geachtet und als belanglos abgestempelt. Dem Rang nach kann man also sagen, dass die Kinder zu den Letzten zählen. Und indem Jesus jetzt dieses Kind umarmt, nimmt er es an. Er nimmt es auf, er akzeptiert es und kümmert sich liebevoll darum. Dieses Kind, das steht nicht nur für diesen geringen Wert, was es hatte. Es steht für alle Menschen, die missachtet und in der Gesellschaft nicht angesehen wurden. All diese Menschen sollen die Jünger aufnehmen. Genau das bedeutet es, wenn Jesus sagt, dient allen. Und indem sie all diese Menschen aufnehmen, nehmen sie auch Jesus auf und somit auch Gott, weil sie nach dem Willen Jesu handeln. Die Jünger sollen also, wenn es um die Frage nach dem Größten geht, nicht nach Reichtum oder nach Macht streben. Sie sollen unbedeutende und hilfsbedürftige Menschen aufnehmen. So, wie es auch Jesus als der Diener aller getan hat. Was bedeutet das jetzt für uns konkret? Was bedeutet es für unseren Alltag? Wem sollen wir dienen? Wir können innerhalb unserer Gemeinde dienen, also unseren Brüdern und Schwestern im Glauben. Wir können offenes Ohr füreinander haben oder uns im Gebet einander tragen. Und das Schöne in der Gemeinde finde ich, dass alle einander dienen sollen. Das heißt, einerseits ist jeder ein Diener, aber andererseits wird auch jedem gedient. Doch das Dienen, das soll nicht nur in diesem geschlossenen Kreis der Gemeinde stattfinden. Das soll auch darüber hinaus gelebt werden. Vielleicht gibt es Menschen, um die ich eher einen Bogen mache. Sei es Menschen, mit denen ich im Streit bin oder Obdachlose, die in Stuttgart in der Fußgängerzone sitzen. Und genau diesen Menschen soll ich dienen. Genau das ist es, was Jesus meint, wenn er ein Kind in die Mitte stellt und es umarmt. Ich kann aber zum Beispiel auch Bedürftigen dienen, indem ich was zum Tafellachen gebe. Denn Kirche ist immer auch Diakonie. Das Wort Diakonie fasst es eigentlich ziemlich gut zusammen. Das griechische Wort Diakoneo bedeutet dienen. Dienen, so wie es Jesus getan hat. Dienen als selbstverständliches Handeln. Dienen als selbstloses Dienen. Ich möchte die drei Punkte nochmal kurz zusammenfassen. Warum, wie und wem sollen wir dienen? Warum? Wir sollen dienen, weil Jesus das auch getan hat. Jesus selbst ist das beste Beispiel, wenn es um das Dienen geht. Und daran können wir uns orientieren. Wie? Aus einer selbstverständlichen Liebe heraus sollen wir dienen. Und wem? Wir sollen allen dienen, die Hilfe bedürfen oder gering geachtet sind, sei es in der Gemeinde oder darüber hinaus. Zum Schluss möchte ich mit Ihnen nochmal auf die Anfangsgeschichte schauen. Es ging um den jungen Mann, der der Frau aus dem zerquetschten Auto hilft. Aber er hat keineswegs aus einem selbstverständlichen Handeln, aus einer selbstverständlichen Liebe heraus gehandelt. Er hat nur daran gedacht, dass er morgen in der Zeitung diesen tollen Satz liest und seine Lorbeeren einsammelt. Er wollte sich selbst groß rausbringen. Er wollte der Größte sein. Aber Jesus hat uns gezeigt, was Größe wirklich bedeutet. Größe bedeutet, dass wir alle Menschen aufnehmen, sei es Hilfsbedürftige oder Geringgeachtete. Dass wir diese Menschen aufnehmen und ihnen dienen. Und dieses Dienen, das geschieht aus Liebe heraus. Dieses Dienen, das ist ein selbstverständliches Dienen aus Liebe. Dieses Dienen dürfen wir Tag für Tag einüben und darin Jesus ähnlicher werden. Amen. Wir singen nun gemeinsam das Lied.